Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kriege in letzter Zeit irgendwie so oft Werbung auf mein Handy von so Fitnessprogrammen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob der Schrittzähler in meinem Handy Anlass dazu gibt, dass ich das gut gebrauchen könnte, oder ob die Werbung irgendwie alle bekommen. Aber in letzter Zeit kriege ich die relativ häufig und da trifft man dann so Sätze wie: Schaffen Sie die völlige Transformation in 6 Wochen zum Traumkörper. Ich denke so, ja, das brauche ich. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt und vor allem, ob das rein wirtschaftlich so sinnvoll ist. Wenn das alle machen, sind die in 6 Wochen ja pleite. Aber gut, das ist eine andere Sache. Aber irgendwie macht das etwas mit uns Menschen, oder? Die Vorstellung, ich kann mich verändern, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, ich muss einfach nur irgendein Programm durchziehen und dann bin ich ein völlig neuer Mensch. Dann geht es mir besser, dann sehe ich vielleicht anders aus, dann sehe ich besser aus und dann bin ich wahrscheinlich auch besser. In unserem Text, in dem wir uns heute anschauen, geht es auch um verschiedene Menschen, die Jesus begegnen, die eine Transformation erfahren, eine Veränderung erfahren. Es geht um kein Fitnessprogramm. Es geht nicht mal nur um äußerliche Veränderung, sondern es geht um die Vollmacht Gottes, die verändert. Diese Transformation geht im ersten Schritt relativ schnell, dauert aber ein Leben lang. Und sie verändert nicht zuerst das Äußere, sondern entwickelt sich eigentlich von innen nach außen. Der Titel meiner Predigt lautet Vollmacht verändert. In dem letzten Text haben wir gesehen, dass Vollmacht überrascht. Ja, Jesus betritt die Weltbühne, er zeigt seine Vollmacht, indem er Dämonen austreibt und die Menschen sind überrascht. Sie fragen sich, woher kommt diese Vollmacht? Wer ist dieser? Was ist das für ein Mensch, der diese Vollmacht hat? Und heute schauen wir uns 3 Geschichten an. Wir schauen auf 3 Personen, die Jesus begegnen und die ebenfalls in Kontakt mit dieser Vollmacht kommen. Und sie alle werden verändert. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Sie alle erfahren innerliche Veränderung. Wir schauen heute auf 3 Textabschnitte, die uns zeigen, wie die Vollmacht Jesu aussieht. Vollmacht, die verändert. Das Wirken von Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass mit ihm und seiner Herrschaft das Reich Gottes anbricht. Jesus zeigt uns nicht nur, was er kann, sondern er ist auch eine Richtschnur für uns und für seine Jünger. Wir lesen Evangelien eigentlich immer mit einem doppelten Fokus. Auf der einen Seite schauen wir, was wird über Jesus ausgesagt? Wie zeigt uns Markus, wer Jesus ist? Und wir begegnen Menschen, die in Kontakt mit Jesus kommen. Und genau dieser doppelte Fokus ist entscheidend. Wir sehen, was Gott in den Leben von Menschen machen kann. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie vollmächtig Jesus ist. Das zeigt uns nicht nur, wer Jesus ist, sondern in dem Sinne ist er uns auch ein Vorbild für seine Jünger und für alle, die ihm nachfolgen. Er zeigt uns, wie wir ein Leben auf dieser Erde leben können, was von einem Gehorsam gegenüber Gott und von einem Leben im Geist geprägt ist. Und genau diesen doppelten Fokus sehen wir auch in der ersten Geschichte, die wir uns jetzt angucken, in der ersten Szene. Vollmacht verändert zu einem Leben im Dienst. Ihr findet diesen Text in Markus Kapitel 1 ab Vers 29. Markus Kapitel 1 ab Vers 29. Und sogleich verließen sie, also Jesus und seine Jünger, die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Diese Geschichte ist so einfach wie genial. Jesus kommt in das Haus, nachdem er vorher in einem öffentlichen Setting gedient hat, wo alle Menschen da waren, wo die Menschen ihn gesehen haben, treffen wir jetzt Jesus eigentlich in einem relativ privaten Setting, in einem privaten Raum. Wir erfahren, dass die Schwiegermutter von Petrus Fieber hatte. Fieber zur damaligen Zeit war um einiges schlimmer und hatte viel stärkere Konsequenzen als heutzutage. In dieser Szene steht der Tod im Raum. Es gibt nicht viele Menschen, die einfach so Fieber überlebten. Und das ist das, was hier im Raum steht. Und sie sagen es Jesus sogleich. Die Ausleger diskutieren immer wieder, warum sagen sie es Jesus direkt, als er quasi das Haus betritt? Warum sagen sie ihm sogleich, dass die Schwiegermutter von Petrus Fieber hat? Es gibt zwei Sichtweisen darauf. Zum einen sagen einige, ja, Fieber war damals eben ansteckend, das wusste man auch und das vermutete man. Und deswegen ist es eine Art vorbeugende Warnung, dass man sagt, Jesus, bevor du in dieses Haus gehst, die Person ist krank, pass auf, dass du dich nicht ansteckst oder überleg dir nochmal, ob du hier sein möchtest. Das ist möglich. Das können wir tatsächlich heutzutage gar nicht so sehr beurteilen, weil uns da ein bisschen die Quellenlage fehlt. Was wir aber wissen ist, dass die Jünger die Vollmacht von Jesus kannten. Und eine mindestens genauso wahrscheinliche Auslegung ist eigentlich die, dass sie es ihm sagen, weil sie wissen, was er kann. Er kommt in das Haus und sie sagen ihm sogleich von der Frau, weil sie wissen, er kann heilen. Dafür spricht auch der Textverlauf, weil genau das tut Jesus. Jesus kommt, fasst sie, richtet sie auf und in dem Moment verlässt sie das Fieber. Ich finde diese Textstelle spannend, weil es eigentlich so simpel ist. Von dieser Frau erfahren wir nichts. Wir wissen nicht, was sie denkt. Wir wissen nicht, was sie sagt. Wir wissen auch eigentlich nicht, wer sie war. Wir wissen nicht, wie sie gelebt hat. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie sie handelt. Als Reaktion. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass ihr Jesus begegnet. Sie wird geheilt und sie dient. Diese stumme Reaktion ist an dieser Stelle so überraschend. Wir lesen von der Frau nichts, außer dass sie als Reaktion dient. Ihre Reaktion spricht Bände in zweierlei Hinsicht. Zum einen zeigt diese dienende Hingabe, dass die Heilung wirklich stattgefunden hat. Wenn sie immer noch krank wäre, wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, dass sie genau in dieser Form dient. Zum anderen offenbart es ihr Herz. Dienst als Antwort auf die Heilung von Jesus. Eine einfache und doch so klare und natürliche Reaktion. Ich weiß nicht, ob ihr Wortassoziationen kennt. Ja, es gibt Spiele oder auch psychologische Methoden, die mit einer Wortassoziation arbeiten. Ja, man wirft ein Wort in den Raum und es kommt darauf an, was der Gegenüber als erstes damit assoziiert. Was kommt ihm direkt in den Kopf? Was ist die erste Reaktion, die jemand auf ein gewisses Wort oder auf einen Impuls hat? Ja, wenn ich sage Auto, dann sagen einige direkt Audi. So, wenn ich sage Bayern, dann denken einige direkt Pfui. Es ist die erste Reaktion, die sich automatisch ergibt. Und so wie wir diesen Text lesen, scheint es genau so eine Form zu sein. Jesus heilt und sie dient. Das ist ein Motiv, das zieht sich durch das Markus-Evangelium. In ein paar Verse später haben wir die Heilung des Aussätzigen, was wir uns gleich auch noch anschauen werden. Und er bekommt direkt einen Auftrag. In Markus Kapitel 5 heilt er einen Besessenen und das Erste, was er macht, ist, er will ihm nachfolgen. Das ist ein Motiv, was sich durch das Markus-Evangelium zieht. Da, wo Menschen Jesus erfahren, antworten sie mit Hingabe. Es ist die erste Assoziation, es ist die erste richtige Reaktion auf Gottes Offenbarung. Jesus befreit von Dämonen und der Befreite folgt. Jesus heilt und sie dient. In diesem Sinne zeigt uns diese Frau die angemessene Reaktion. Vollmacht verändert zum Dienst. In welcher Form? Hingabe ist ein Resultat des befreiten Lebens. Die erste und doch so einfach natürliche Reaktion auf völlige Befreiung ist Hingabe. Wenn er mich zu einem Leben befreit hat, dann kann ich nichts anderes tun, als ihm alles zu geben. Hingabe ist das Resultat für ein befreites Leben. Und ich frage mich, was macht das mit uns? Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du kennst ihn, du lebst mit ihm. Und die Frage, die sich immer wieder neu stellt, ist, wie reagieren wir auf Jesus? Wer ist er für uns? Ist er einfach nur ein guter Helfer, der mein Leben ein bisschen besser macht? Oder ist er jemand, den ich persönlich kenne, den ich erfahren habe und dem ich mit Hingabe antworte? An dieser Stelle sehen wir, wie die Vollmacht von Jesus sie verändert zur Hingabe, zu einem Leben im Dienst. Nun bleibt es nicht bei der Heilung. Es zeigt sich in diesem Abschnitt nicht nur der Dienst der Frau, sondern auch der Dienst Jesu in den folgenden Versen ab Vers 32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheit litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihm: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Was wir hier sehen, ist, wie der Alltag von Jesus war. Die ständige Verwendung des Wortes sogleich gibt zum Anlass, dass viele Ausleger davon ausgehen, dass sich das Ganze, was wir hier lesen, innerhalb von 24 Stunden abgespielt hat. Wir bekommen sozusagen einen Einblick in den Alltag von Jesus. Und genauso wie wir nicht nur von den Menschen lernen, die Jesus begegnen, sehen wir auch, wie Jesus sich uns als Vorbild zeigt. Jesus zeigt sich uns als hingebungsvoller Diener, den es nicht wirklich um die Präsenz, um die Bühne geht, sondern um die Hingabe gegenüber Menschen. Jesus dient nicht nur in öffentlichen Settings, sondern er dient auch privat. Er macht keinen Unterschied, ob es eine Frau ist, ob es ein Besessener ist, ob es ein Aussätziger ist, von dem eigentlich man Distanz hält. Jesus ist eigentlich immer den Menschen nahe, denen sonst keiner nahe ist, und er sieht die Menschen, die sonst keiner sieht. Und hier kriegen wir einen Einblick in diese hingebungsvolle Liebe, in diese hingebungsvolle Dienerschaft von Jesus. Er gibt sich hin und heilt. Darin zeigt sich die Vollmacht. Im einen, dass er viele heilt. Dass seine Vollmacht so weit geht, dass er so viele Menschen verändert, befreit, reinigt. Und zum anderen, indem auch die geistliche Welt das anerkennt. Er lässt die Dämonen nicht mal reden, weil sie ihn kennen. Das ist die Aktivität von Jesus. Das ist sein Dienst in völliger Vollmacht. Und die Jünger haben sich bestimmt gefragt, woher kommt diese Vollmacht? Das haben wir in den Versen genau davor. Sie fragen sich, wie kann das sein? Woher nimmt dieser Mensch diese Vollmacht? Und es ist spannend, wie Markus uns diese Geschichte erzählt. Er zeigt uns Jesus völlige Aktivität und die Ausübung seiner Wirksamkeit und im nächsten Moment direkt die Stille, wo Jesus sich am Morgen zurückzieht. Am Abend hat er noch die Welt verändert, wo sich die ganze Stadt vor dem Haus versammelt, und am nächsten Morgen ist er allein an einem einsamen Ort und betet. Was wir bei Jesus sehen, ist nicht nur, dass er sich im Dienst verausgabt und hingibt, sondern indem er auch gerade in dieser Zeit das Gebet sucht. Später kommen die Jünger, rufen ihn und es geht weiter und er geht in die umliegenden Orte und verkündigt und treibt Dämonen aus. Aber Markus gibt uns hier ganz, ganz deutlich einen Hinweis davon, dass Jesus in seinem Dienst immer diese beiden Elemente dabei hat. Wir haben vorhin festgehalten, dass wir nicht nur Menschen sehen, die Jesus begegnen, sondern Jesus auch in einer Art und Weise uns dargestellt wird, wie er ein Vorbild für uns ist. Wenn wir uns Jesus als Vorbild für ein Leben in absoluter Hingabe nehmen, dann zeigt sich, dass Jesus Wirken von zwei Elementen geprägt ist: Ausübung der Vollmacht und Stille vor Gott. Das zeigt sich immer wieder in der Geschichte von Jesus. Gerade in den Momenten, wo scheinbar alles drunter und drüber geht, nimmt er sich Ruhe zum Gebet. Nicht nur hier, sondern auch kurz vorm Kreuz. Für Jesus gehört aktive Hingabe und stille Hingabe immer wieder zusammen. Wie merkwürdig. Der Mann, der alle Vollmacht hat, der Mann, der die Dämonen das Schweigen lehrt, der Mann, der Weisheit der ganzen Welt besitzt, nimmt sich Zeit, um mit seinem Gott alleine zu sein. Der Messias, der alles tut, der alles weiß und der alles kann, nimmt sich Zeit für Ruhe und das Gespräch mit seinem Vater. Das geistliche Leben von Jesus spricht Bände über seine Sicht auf Gott und über seine Sicht auf einen gelingenden Dienst und auf Hingabe. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, unseren Dienst und unser Leben vor Gott zu stark selbst in die Hand zu nehmen. Wie oft überschätze ich meine Aktivität in der Gemeinde, mein Handeln, mein Planen, mein Denken, mein Reden und verliere das Gebet aus den Augen. Markus führt uns durch das Zusammenstellen von dieser Handlungsabfolge klar vor Augen, wie Jesus seinen Dienst versteht. In aktiver Hingabe, aber vor allem in einer echten, lebendigen Beziehung zu seinem Vater. Wie sieht es bei uns aus? Was macht das mit uns? Ich habe den Eindruck, dass selbst wir in unseren Gebeten Gott zu einem kleinen Butler gemacht haben. Den fordere ich auf, etwas zu tun. Wenn im Herbst die Blätter fallen, dann bitte ich ihn, dass er meinen Hof kehrt und mir am besten die Post noch reinbringt. Wenn ich Hunger habe, dann bitte ich ihn, dass er mir etwas zu essen macht und am besten kann er mir auch noch einen Tee machen, weil mein Hals kratzt. Wenn er das tut, was ich ihm sage, dann bin ich oft so vergesslich, dass ich vergesse, ihm überhaupt zu danken. Und wenn er nicht tut, was ich von ihm fordere, dann bin ich entweder sauer oder zweifle an seiner Liebe zu mir. Ich denke, dass uns Jesus hier neu vor Augen führt, wer die eigentliche Vollmacht im Markus-Evangelium hat. Gott selbst. Und wenn selbst der Gottessohn das Gebet zu seinem Vater sucht, wie viel mehr brauchen wir es für ein Leben in der Nachfolge? Ihr Lieben, wir haben uns in diesem Jahr das Motto gegeben, Herr, lehre uns beten. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass es nicht damit getan ist, das einfach nur auf eine schöne PowerPoint zu schreiben und das einfach nur bei uns vorne ranzustellen. Lasst uns ehrlich unser eigenes Leben, jeder für sich persönlich reflektieren. Inwiefern ist mein Dienst von der Gottesbeziehung, von einer lebendigen Gottesbeziehung geprägt? Was würde deine Gottesbeziehung sein, wenn es den Dienst in der Gemeinde nicht gäbe? Sicherlich wäre deine Beziehung nicht so reich, weil Dienst in der Gemeinde ja irgendwo dazugehört und weil auch Jesus immer wieder einen aktiven Dienst in Form von Hingabe versteht. Aber besteht meine Gottesbeziehung nur aus aktivem Handeln oder suche ich die Beziehung zu meinem Vater? Ist mein Gebetsleben nur dann stark, wenn ich kurz vor einer Predigt stehe? Oder bete ich nur besonders viel, wenn ich jetzt irgendetwas zu organisieren habe und hoffe, dass Gott es doch segnet? Oder habe ich eine lebendige Beziehung? Ich behaupte nicht, dass wir als Christen diese perfekte Balance, was immer das auch ist, zwischen Stille und Aktivität je erreichen könnten oder sollten. Es hat alles seinen Platz, aber es braucht eben beides. Dein Dienst wird nie so vollmächtig sein wie deine Beziehung zu Gott und dein Gebet mit dem Vater. Pass auf, dass du das nicht verpasst. Kümmere dich um die Tiefe und die Intimität deiner Gottesbeziehung und lass Gott sich um die Tragweite kümmern. Er wird es machen. Pass auf, dass du das nicht verpasst. Und gerade bei Jesus sehen wir das ja. Gerade bei Jesus sehen wir, wie sein Dienst immer mehr und mehr Tragweite bekommt. Wie immer mehr und mehr Menschen davon mitbekommen, was er tut. Und genau das zeigt sich auch in den nächsten Versen bei der Heilung des Aussätzigen. Die Jünger kommen zu Jesus, als er sich gerade zurückzog und er sagt, jeder Mensch sucht dich. Jeder Mensch sucht dich. Und er begibt sich wieder in den öffentlichen Dienst. Und kommt in eine Auseinandersetzung mit einem Aussätzigen. In Vers 40 lesen wir, es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm nieder auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich, schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, habe Acht, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfer für die Reinigungen, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkünden und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ich werde zu diesem Text nicht viel sagen. Das hat den Hintergrund, dass ich bei meiner allerersten Predigt hier in der Gemeinde genau über diesen Text gepredigt habe. Zwar ging es da um die Parallelstelle in Matthäus Kapitel 8, aber sowohl das Wunder und die Handlung sind auch gleich. Und wir könnten damit jetzt 40 Minuten füllen, aber ich möchte an dieser Stelle nur betonen, was beim Markus-Evangelium die Art und Weise, wie er das anordnet, hier so deutlich wird. Es wird die Vollmacht von Jesus hier an dieser Stelle in dem Sinne herausgestellt, dass er durch die Berührung mit dem Unreinen nicht unrein wird, sondern der Unreine wird rein. Das ist eigentlich nicht die Vorstellung der damaligen Zeit. In der Regel ist es so, wenn du einen Unreinen berührst, dann überträgt sich diese Unreinheit auf dich. Du bist kontaminiert, du bist unrein. Bei Jesus ist es anders. Seine Vollmacht verändert von Unreinheit zur Reinheit. Schon im Alten Testament gab es Leute, die von Aussatz rein werden konnten, aber es war immer dadurch gegeben, dass Menschen zu Gott beten und Gott darum bitten. Jesus bittet nicht, er spricht und es passiert. Darin sehen wir die Vollmacht von Jesus in zwei Aspekten. Das ist an dieser Stelle der springende Punkt, den viele Ausleger auch immer wieder bemerken. Wenn Menschen Jesus begegnen, verändert sie seine Vollmacht, indem er sie rein macht. Genau in Bezug auf diese Textstelle schreibt der Theologe Dane Ortlund, früher war Verunreinigung ansteckend, bei Jesus ist die Heiligkeit ansteckend. Das soll nicht nur die Aussätzigen belehren, sondern uns alle, denn wir sind alle in dem einzigen Sinne, der zählt, unrein, moralisch verunreinigt, unheilig. Jesus brachte eine völlig neue Denkweise mit sich, ein neues geistiges Universum, in dem wir uns nicht als grundsätzlich rein und in der Gefahr der Verunreinigung sehen, sondern als grundsätzlich befleckt und reinigungsbedürftig. In Jesus ist diese Reinigung verfügbar. Genau das ist das, was dieser Text so deutlich zeigt und aussagen möchte. Die Vollmacht von Jesus zeigt sich genau darin, dass die Menschen, die an ihn glauben, die auf ihn vertrauen und die bereit sind, sich ihm zu nähern, Veränderung erfahren. Mit anderen Worten, die Vollmacht Jesu zeigt sich in ansteckender Heiligkeit, die Menschen erfasst, die sich ihm im Glauben nähern. Du möchtest Veränderung? Dann näher dich zu Jesus. Du möchtest Veränderung in deinem Leben erfahren? Dann komm zu Jesus. Dieser Text zeigt es uns so eindrücklich und so eindeutig. In dem Moment, wo Menschen Jesus suchen, sich ihm im Glauben nähern, verändert sie seine ansteckende Heiligkeit. Der Weg, ein Leben in Veränderung zu führen, ist nicht damit getan, es einfach zu versuchen, besser zu machen, sich einfach mehr anzustrengen, sondern es braucht die Nähe zum Allmächtigen, der Veränderung bewirken kann. An dieser Stelle stellt sich natürlich automatisch für jeden von uns die Frage, stimmt was mit meiner Gottesbeziehung nicht, wenn das nicht von jetzt auf gleich passiert? Ja, wir begegnen in den Evangelien ja immer wieder Textstellen, genau wie hier, wo Jesus in das Leben kommt und der Mensch auf einmal rein wird, wo sich innerhalb von Sekunden eine völlige Transformation entfaltet. Und natürlich ist die erste Frage, die uns hier vielleicht auch bewegt, stimmt etwas mit meinem Leben nicht, wenn das bei mir nicht von jetzt auf gleich passiert? Und an dieser Stelle möchte ich das einfach nochmal einordnen. Was wir im Markus-Evangelium immer wieder sehen ist, dass eine prozesshafte Heiligung nicht von jetzt auf gleich, sondern mit Höhen und Tiefen der Regelfall ist und nicht die Ausnahme. Wir werden sehen, wie die Jünger mit Jesus immer weiter unterwegs sind. Und sie sind, denke ich, auch das beste Beispiel an dieser Stelle. Bis zum Ende des Evangeliums, bis zur Begegnung mit dem Auferstandenen, haben sie viele Dinge noch nicht verstanden. Bis zum Ende des Evangeliums bleibt für sie immer noch ein weiter Weg zu gehen. Und das, was hier äußerlich passiert, ist nur ein Schatten darauf, was Jesus im Leben von Menschen wirklich tun kann. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Das zeigt sich nicht immer in erster Linie äußerlich. Es ist eine innerliche Veränderung, die Stück für Stück Gestalt annimmt. Das ist wichtig, wenn wir diese Texte uns anschauen und das vernünftig einordnen wollen. Es ist eine innere Veränderung, die früher oder später nach außen durchbricht. So etwas verläuft nicht linear, sondern ist beim Mensch unterschiedlich. Eine Art und Weise, wie man das illustrieren kann, ist das Wachstum von Teenagern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Teenager, die sind so 14, aber die sehen aus wie 9. Ja, die sind klein, schmächtig, haben vielleicht noch ein sehr, sehr kindliches Gesicht. Und dann gibt es Teenager, die sind genauso gleich alt, die sehen aber aus wie echte Männer. Die sind schon um einiges größer als ich, ist auch nicht schwer zugegeben, aber die sind auch muskulös, die haben schon die ersten Haare im Gesicht, aber sie sind genau gleich alt. Ja, keine Sorge, unsere Teens sind alle erwachsen, alles gut. Aber so ganz grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen. Und sie sind genau gleich alt und bei dem einen bricht sich dieses Alter schon nach außen Bahn, bei dem anderen noch nicht. Bei dem anderen sieht es so aus, als würde er für immer Kind bleiben und auf einmal kommt ein Sommer und wumm, er ist erwachsen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwaches Bild, aber wenn wir schauen, wie Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium funktioniert, dann sehen wir, dass das genau der Punkt ist. Gerade Petrus wird im Verlauf dieses Evangeliums noch ganz oft falsche Entscheidungen treffen. Obwohl er hier schon dabei ist, obwohl er schon alles mitbekommt. Ja, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir diese Wunder sehen. Es ist eine vollkommene Veränderung von Unreinheit zu Reinheit. Aber mit dem Blick auf Nachfolge passiert es nicht von jetzt auf gleich. Es ist eine Veränderung von innen nach außen. Warum sage ich das? Weil sich das vor allem in der nachfolgenden Geschichte ganz besonders zeigt. Um das richtig einzuordnen, ist es wichtig, das zu verstehen. Und genau das sehen wir in der nächsten Szene. Vollmacht verändert von Sünde zu Freiheit. Markus Kapitel 2, Abvers 1. Und nach etlichen Tagen, also ein paar Tage später, ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, oh Wunder, da versammelte sich sogleich viele Menschen, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm, brachten einen Gelähmten, der von 4 getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Das ist eine unfassbar spannende Szene. Wir müssen uns vorstellen, Jesus ist in einem Raum. Wir wissen nicht genau, ist es sein eigenes Haus oder ist es das Haus von Petrus? Das sagt dieser Text nicht. Viele Ausleger gehen davon aus, dass es tatsächlich das eigene Haus von Jesus ist. Und sie kommen rein und es ist unfassbar eng. Es ist unfassbar voll. Viel voller als hier in dem Raum. Die Menschen können sich gar nicht erst bewegen, weil sie so dicht aneinander stehen. Und jeder versucht irgendwie, Jesus zu sehen, wo er ist und wo er sich herumtreibt, was er tut, was er macht. Und auf einmal hört man ein Klopfen von oben. Und die Leute schauen sich um und sie fragen, was passiert denn jetzt hier? Und auf einmal krümelt es von der Decke. Und die Leute schütteln den Staub ab und sie merken, langsam kommt das Licht durch und es wird ein Loch, das immer größer wird. Und dann wird ein Gelähmter auf einer Trage herabgelassen, direkt vor Jesus hin. Und es sind so viele Leute in diesem Haus. Die Hütte ist voll und dieser Gelähmte wird heruntergelassen und sitzt vor Jesus. Alle gucken nach oben und sie sehen 4 Köpfe runtergucken, die sich fragen, was passiert jetzt? Und Jesus schaut diesen Gelähmten an, der vor ihm sitzt. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt mal ganz ehrlich. Glaubt ihr, dass der Gelähmte genau dafür gekommen ist? Vermutlich nicht. Auch die vier Freunde würden sich wahrscheinlich gefragt, das wissen wir nicht, ist nicht im Text, aber sie haben sich wahrscheinlich gefragt, was tut Jesus da? Dafür sind wir nicht gekommen. Wir wollen, dass er wieder gehen kann. Gleichzeitig sind Theologen im Raum. Das ist immer witzig, wenn Theologen im Raum sind, weil sie die Dinge immer theologisch beurteilen und immer theologisch deuten. Und die stehen da und denken sich, eigentlich kann Jesus das gar nicht. Eigentlich ist das Gotteslästerung. Ja, im Alten Testament gibt es Leute, die Vergebung aussprechen, Propheten beispielsweise. Aber niemand auf dieser Welt kann wirklich Sünden vergeben. Das, was Jesus macht, das ist fake, das stimmt nicht. Er hat den Anspruch, Gott zu sein. Das kann nicht sein. Er macht sich über Gott lustig. Spannenderweise sind die Schriftgelehrten eigentlich die, die alles, was Jesus tut, verstehen, obwohl sie es nicht glauben. Aber sie sind diejenigen, die das beurteilen und die eigentlich verstehen, was hier passiert. Dieser Mann kann nur lügen, ansonsten wäre er Gott. Diese Sünden sind nicht vergeben. Und was Jesus macht in seiner Vollmacht, er sieht es und er sagt Folgendes. Vers 8. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Das ist eine gute Frage. Was ist einfacher? Eigentlich ist beides unmöglich und beides geht nicht. Aber dass derjenige aufsteht und geht, das können wir sehen. Sündenvergebung kann man behaupten, aber ob die Sünden wirklich vergeben sind, weiß kein Mensch. Jesus sagt in Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sogleich stand er auf, ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Dieser Mann steht auf und er geht. Und mit jedem Schritt predigt er. Und alle wissen, Jesus kann Sünden vergeben. Das, was sonst keiner kann, durch diesen Gang wird es sichtbar. Es ist der Beweis, ein für alle Mal, Jesus kann Sünden vergeben. Egal, was andere Menschen behaupten, egal, was andere Menschen sagen, die Vollmacht von Jesus verändert diesen Menschen. In dieser Geschichte geht es übrigens nicht um Heilung. Es geht um Sündenvergebung. Die Heilung ist nur der ultimative Beweis, dass das tatsächlich passiert. Es ist nur der Beweis, dass etwas Unsichtbares in diesen Menschen passiert ist, was sich jetzt sichtbar zeigt. Dieser Mensch geht nicht einfach nur als Geheilter. Er geht als befreiter Sünder. Was ist das für ein Wunder? Und das ist ein Motiv, das wir immer wieder im Markus-Evangelium sehen. Es ist ein klassisches Motiv. Jesus geht es nicht um das offensichtliche Problem. Ihm geht es um das eigentliche Problem. Er sieht diesen Menschen und wir würden ja sagen, ja, das Beste, was diesem Mensch passieren kann, ist, dass er läuft. Aus Jesus' Perspektive würde man sagen, es ist völlig egal, auch wenn dieser Mensch gesund wie ein Turnschuh in die Hölle geht, es ist alles verloren. Worum es geht, dass dieser Mensch Frieden mit Gott hat. Jesus geht es nicht um das offensichtliche Problem, sondern um das eigentliche Problem. Jesus möchte unser Leben nicht von außen besser machen, sondern er ist da, um uns Vergebung bereitzustellen. Und dieses Angebot gilt auch noch heute und diese Wahrheit steht heute noch fest. Jesus ist der Einzige auf dieser Welt, der Sünden vergeben kann. Jesus ist der Einzige auf der Welt, der Sünden vergeben kann. Und dieses Angebot gilt noch heute. Was macht das mit uns? Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Jesus, von dem wir in den Evangelien lesen, umzugehen. Vielleicht ist dieser Jesus für dich einfach nur ein gutes Vorbild und du versuchst zu gucken, wie er lebt und versuchst genau das Gleiche zu machen. Dann möchte ich dir sagen, du wirst das nicht schaffen. Keiner von uns hat die Fähigkeit, ein perfektes Leben zu leben. Vielleicht weiß ich relativ viel, weil ich ein gutes Bibelwissen habe und ich kann die Dinge theologisch richtig beurteilen. Und ich sehe Verbindungen zwischen Alten und Neues Testament und im Bibelwissen kann mir keiner was vormachen, aber ich glaube es nicht wirklich. Ich kenne mich in der Bibel zwar gut aus, aber diesen Jesus kenne ich nicht. Vielleicht bin ich aber auch wie dieser Gelähmte. Ich weiß nicht genau, was mir fehlt, aber ich weiß, dass mir etwas fehlt. Ich weiß, dass Jesus mir helfen kann. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich verstehe noch nicht alles. Ich weiß vielleicht noch nicht mal genau, was ich von ihm brauche, aber ich weiß, ich brauche ihn. Dann möchte ich dich einladen, zu Jesus zu kommen. Vielleicht bist du schon lange in der Gemeinde und lange mit Gott unterwegs, aber du merkst, dass du keine echte Beziehung zu ihm hast. Du merkst, dass dir diese Gottesbeziehung eigentlich fehlt und dass du vieles weißt, vieles kannst und vieles machst, aber es am Ende des Tages keine echte Beziehung ist. Ich möchte dich ermutigen, du hast die Chance, auch noch heute Vergebung zu erfahren. Diese Einladung steht heute noch aus. Warum wissen wir das? Weil das Evangelium weitergeht. Wir sehen, wie dieser Jesus seine Vollmacht immer weiter ausübt und seine Vollmacht darin zeigt, dass er sich von Menschen, die ihn hassen, binden lässt, schlagen lässt und stirbt, damit wir leben. Dieser Jesus, der alles hat, der alles kann, der alles weiß und der alles tut, lässt sich schlagen und töten für deine und meine Schuld. Damit ich frei von Sünde sein kann, nimmt er alles auf sich. Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Vollmacht? Es ist Vollmacht, die verändert. Es ist Vollmacht, die sich darin zeigt, dass Jesus sein Leben für uns gibt. Amen.